Herzlich willkommen zu Die Filmanalyse. Heute mit Megalopolis von Francis Ford Coppola. Ob dies der schlechteste Film des Jahres ist, wird sich noch zeigen, aber es ist sicherlich der lächerlichste Film des Jahres. Man sollte die Kinos an diesem Wochenende wirklich weiträumig umfahren. Denn Francis Ford Coppola konnte endlich sein lang ersehntes Projekt in die Realität umsetzen. Coppola war ein bedeutender Regisseur, aber er ist es schon lange nicht mehr. Nun gibt es manche, die vergleichen dieses Mammutprojekt gern mit Apocalypse Now. Nur weil die Produktionen gleichermaßen strapaziös waren. Das eine ist aber ein geniales Werk, das andere ist teurer Humbug. Dieser Film will eine Allegorie sein und das sagt er auch von Anfang an. Und man sieht hier schon die maßlose Selbstüberschätzung des Regisseurs, der glaubt, eine große Welterklärung vorlegen zu können. Irgendetwas ist schiefgeraten mit der Menschheit und das muss doch jetzt wieder ins rechte Lot gebracht werden. In einer alternativen Realität sind wir in Amerika und zwar in New York, aber wir haben es hier dann mit Neu-Rom zu tun. Und da gibt es den Erfinder Cäsar Catilina, gespielt von Adam Driver, der in einem Konflikt steht mit dem Bürgermeister von Neu-Rom, Francis Cicero, gespielt von Giancarlo Esposito. Cäsar hat ein innovatives Baumaterial entwickelt, Megalon. Damit möchte er die utopische Stadt Megalopolis realisieren. Der Bürgermeister jedoch ist dagegen. Es kommt zu einer Verleumdungskampagne. Dabei wird Cäsar bezichtigt, seine frühere Frau getötet zu haben. Cäsars Geliebte, die TV-Moderatorin Wow Platinum, verlässt ihn. Sie heiratet stattdessen den Bankier Hamilton Crassus III., während Cäsar Julia kennenlernt, die Tochter des Bürgermeisters, und diese beiden kommen sich näher. Weitere Intrigen werden gesponnen und da Coppola einen großen Ensemblefilm drehen wollte, hat er nun alle Mühe, jeden einmal kurz vorkommen zu lassen. Für Momente ist auch Dustin Hoffman zu sehen und für die, die noch auf Jude Law warten, der hatte dann irgendwann doch keine Lust mehr auf dieses Projekt. Zwischendurch gibt es noch Brot und Spiele und allerlei Spektakel. Außerdem läuft Shia LaBeouf wie wahnsinnig mit einer sehr merkwürdigen Perücke durch die Gegend. Der große Stadtentwurf kommt erst dann so richtig in die Realisierung, als ein sowjetischer Satellit abstürzt und große Teile von Neu-Rom zerstört. Die Bürger werden bei dem übrigens nie gefragt. Auch die Stadt wird irgendwie gebaut, mit wessen Händen, bleibt schleierhaft. Wer bei diesem Film an Metropolis denkt, und Coppola legt uns das nahe, der kommt auch mit dieser Assoziation nicht weiter. Fritz Lang hat ja keine besonders intelligente Geschichte erzählt, aber er hat tatsächlich etwas Neues geschaffen. Coppola liefert hingegen nur schlechte Plagiate. Schließlich wird dann Megalopolis eine Art Disneyland für Fans von alten Science-Fiction-Filmen. Außerdem wird noch ein Kind geboren, das, man ahnt es schon, die Zukunft symbolisiert. Es ist eine krude Ideologie, die uns hier präsentiert wird. Oder drücken wir uns etwas schlichter aus. Francis Ford Coppola ist in den vergangenen 30 Jahren ein Wirrkopf geworden, der nicht in der Lage ist, konsistent über gesellschaftliche Zusammenhänge nachzudenken. Für ihn ist diese Welt doch in die falsche Richtung abgebogen. Deswegen muss das jetzt mal groß geändert werden. Und er nimmt sich New York vor. Das ist für ihn eine Art Sündenpfuhl. Nun, in New York leben 8,3 Millionen Menschen. Die Bevölkerungsdichte sieht so aus, dass 10.000 Einwohner auf einen Quadratkilometer kommen. In Manhattan sind es sogar knapp 28.000 Einwohner auf einen Quadratkilometer. Man muss also eine Stadt schon sehr modern organisieren, damit sie überhaupt funktionieren kann. Natürlich gibt es New York Probleme, aber man muss sich im Klaren darüber sein, dass hier nicht reiner Individualismus ausgetobt werden kann, eines Einzelnen. Cäsar könnte das Projekt, das er davor hat, Megalopolis, sicherlich prima in Brandenburg realisieren, aber nicht in New York. Caesar verspricht zum Beispiel jedem Einwohner einen eigenen Garten. Ja, wie soll das denn gehen? Das Problem ist, dass Coppola sich hier ein literarisches Vorbild zu Hilfe genommen hat, nämlich Ayn Rand, die mit The Fountainhead einen wahnwitzigen, genialischen Architekten geschaffen hat, nämlich Howard Roark, der ganz individualistisch bauen will und riesige Visionen hat und dem alle anderen Menschen völlig egal sind. Dies ist nun die Figur, die wir in Caesar wiedererkennen. Damit kann man jedoch mit diesem radikalen Individualismus keine Gesellschaft gestalten. In Wohlstand für alle Literatur haben wir diesen Roman einmal ganz ausführlich auseinandergenommen. Der Link zu dieser Folge steht in der Beschreibung. Man sieht diesen wahnwitzigen Individualismus von Caesar vor allem auch daran, dass er ganz auf Individualverkehr setzt, denn die Leute bewegen sich in dieser Stadt dann in Kapseln fort. Während man im Auto ja nur 4 Leute sitzen hat, wird es jetzt noch individualistischer, in diese Kapsel passen nur 2. Und dann gibt es Fahrsteige, mit denen sich die Menschen fortbewegen können, damit sie nicht gehen müssen, wie man das von Flughäfen kennt. Nur sehen diese dann im Film so aus, als seien sie neblige Zauberquellen. Es ist ein in jeder Hinsicht lachhafter Film, selbst Flugtaxen wären vernünftiger. Und dann gibt es noch solche wirtschaftlichen, ja, Ausführungen, die man nur so am Rande aufschnappt. Alles ist überschuldet, die Schulden sind das große Problem. Und angeblich war auch das Buch über die Schulden von David Graeber sehr einflussreich auf dieses Werk von Coppola. Und schon Graeber hat sich ja mächtig geirrt. Im Zuge der Finanzkrise von 2007-2008 schreibt Graeber dieses Buch über die Schulden und erzählt eigentlich eine 5000-jährige Verfallsgeschichte, dass das große Problem der Menschheit nun darin liege, dass man sich immer weiter verschuldet hat. Dabei versteht er nicht so recht, dass der Kapitalismus nur so funktionieren kann, dass wieder neues Geld ins System muss, dass man sich verschulden muss, nicht um immer größere Schuldenberge aufzutürmen, sondern um Investitionen möglich zu machen, um Neues entstehen zu lassen. Die Verschuldung ist für ein souveränes Land wie die USA überhaupt kein Problem, wie die Verschuldung auch für Deutschland kein erhebliches Problem ist, solange diese Investitionen sinnvoll sind und tatsächlich zukunftsweisend sind. Also Schulden sind gar nicht ein Problem, wird aber hier so dargestellt als eine Menschheit, die sich schuldig gemacht hat, die deshalb kurz vor dem Abgrund steht. Zumindest suggeriert uns das Coppola mit seinen Filmen. Auch wird immer wieder darauf verwiesen, dass es eine moralische Verwahrlosung gibt. Hinzu kommen irgendwelche Assoziationen zu einer Wiederkehr des Faschismus, wobei nicht so klar ist, worin sich denn dieses autoritäre Gehabe der anderen, die dieses Zukunftsprojekt an den Tag legen, worin sich das eigentlich vom Faschismus unterscheidet. Nun ist es so, dass Coppola uns sagt, es geht nicht gerecht zu. Die Politiker denken nur an sich. Ja, das stimmt natürlich. Herrschaft ist in erster Linie für sich selbst da. Auch in Demokratien ist der Machterhalt das, was an erster Stelle steht. Man sollte sich nichts anderes einreden lassen. Nur ergibt das noch keinen Film, der 140 Minuten lang ist. Zumal Coppola alle Ausbeutungsverhältnisse ja bestehen lässt, sie gar nicht thematisiert, sondern allein glaubt, durch einen neuen Baustoff und eine Vision eine gerechte Welt schaffen zu können. Wenngleich er auch gar nicht sagt, was dann Gerechtigkeit wäre und ob es nicht eigentlich eher um Gleichheit gehen müsste. Klassengegensätze kennt Coppola überhaupt nicht, deshalb muss er sie auch gar nicht erst aufheben. Die Intrigen, die geschildert werden, sind unverständlich und unglaublich zäh. Succession ist sicherlich nicht die beste Serie der Welt, aber jede beliebige Folge schildert die Intrigen von mächtigen Familien besser als dieser gesamte Film. Coppola hat sein Erzähltalent, das er einmal besaß, unter verkomplizierenden Handlungssträngen vergraben. Und jeder Batman-Film, ich betone, jeder Batman-Film, ist analytisch raffinierter als Megalopolis. Sprechen wir noch über die Ästhetik. Die Kamera ist hauptsächlich dabei, all die Kulissen und Kostümberge, die man angeschleppt hat, von links nach rechts, von oben nach unten abzufahren, damit auch alles mal im Bild war. Und sonst auch orientiert man sich eher an den 90er Jahren. Mitunter hat man den Eindruck, man sieht eine 90er Jahre Rom-Com mit ein bisschen Eiskalte Engel. Aber dann gibt's auch noch eine merkwürdige Mischung aus Stanley Kubricks Eyes Wide Shut, aus George Lucas zweiter Star Wars Trilogie und das fünfte Element. Und auch die Lichtstimmung und die Büroeinrichtung verströmen 90er Jahre Flair. Einen eigenen Stil hat dieser Film nicht. Es ist ein Sammelsurium aus bekannten Insignien und Szenarien, mit denen Coppola eine schlichte Dekadenzkritik formuliert, wobei vor allem er der Dekadente ist, der so viel Zeit, Geld und Schauspielerpotenzial für einen solchen Schund verschwendet. Kommen wir noch einmal auf die Botschaft, die Francis Ford Coppola so wichtig ist, dass er sie immer mal wieder mit Einblendungen von Texttafeln uns in Erinnerung ruft, zu sprechen. Die Welt ist verkommen, die Politiker sind korrupt, alle sind eitel. Ja, das ist weder originell noch erhellend und es ist auch nicht besonders geistreich zu sagen, dass das heutige New York an das untergegangene Rom erinnert. Die Kritik an Dekadenz und Korruption trifft ja immer einen wahren Kern. Auch in demokratischen Staaten gibt es Intrigen, Ränkespiele, wenngleich die modernen Institutionen ja dafür sorgen, dass diese Kämpfe ein wenig eingehegt werden. Aber zu glauben, man könne so eine Welterklärung vorlegen, indem man zeigt, dass einige Menschen sinistere Absichten haben und damit die guten Absichten der guten Menschen torpedieren, nun, das ist nun wirklich lachhaft. Das alte Rom wird nur deshalb aufgerufen, um der eigenen Banalität Bedeutsamkeit zu verleihen. Würden die Figuren nicht Cicero, Cäsar oder Hamilton Crassus der Dritte heißen, sondern Peter, John und Henry, dann würde sich an dem Ganzen nichts ändern. Man kann auch nicht sagen, dass Francis Ford Coppola hier gescheitert ist. Was bedeutet eigentlich Scheitern? Scheitern bedeutet, man hat eine gute Idee, aber die Umsetzung geht dann schief. Coppola hat aus einer lausigen Idee einen miesen Film gemacht. Handwerklich ist dieses Werk auch ein Desaster. Hölzerne Dialoge durchgehend. Es gibt allerhand Anschlussfehler zu besichtigen und dann sind da einzelne Einfälle, die gar nicht weitergedacht werden. Julia und Cäsar können beispielsweise die Zeit anhalten. Das führt einzig dazu, dass Coppola ein paar Szenen einfriert und uns daran erinnert, dass wir so etwas in Comicverfilmungen vor 15 Jahren schon einmal besser gesehen haben. Vergessen wir also diesen späten Coppola. Erfreuen wir uns an dem frühen. Heute schaut Coppola nur noch, aber er sieht nicht mehr. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter www.paypal.me/filmanalyse oder unter der in der Beschreibung angegebenen Bankverbindung. Vielen Dank.